ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster. Eine neue Ausgabe SWR 1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Susanne Bublitz. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Kösters. Ich freue mich, dass ich da bin.
Ja, wir freuen uns auch. Sie bringen ein ernstes Thema mit, wenn Sie nämlich hören, dass fast 1000 Hausärztestellen im Land nicht besetzt sind. Kriegen Sie dann Magenschmerzen?
Nein, überhaupt gar nicht. Obwohl es eigentlich noch viel schlimmer kommen könnte. 1000 fehlen aktuell, aber 40% der jetzt tätigen Hausärzte sind ja auch schon über 60 und davon planen 25% in den nächsten 5 Jahren die Rente. Trotzdem bekomme ich keine Magenschmerzen.
Also dann wollen wir drüber sprechen, was Sie so positiv in die Zukunft blicken lässt. Sie sind Fachärztin für Allgemeinmedizin in einer Gemeinschaftspraxis in Pfedelbach, Vorsitzende des Hausärztinnen- und Hausärzteverbands Baden-Württemberg. Und Sie sagen jetzt, ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass sich was zum Positiven ändert. Wie kriegen wir denn all die unbesetzten Stellen besetzt?
Also vielleicht sollten wir uns auch mal fragen, warum sind denn diese 1000 Stellen alle nicht besetzt und haben wir wirklich zu wenig Ärzte? Tatsächlich hatten wir noch nie so viele Ärzteköpfe wie im Moment. Das Problem ist nur, dass der klassische männliche Hausarzt, der 70, 80 Stunden in der Praxis arbeitet und zu Hause die Arztehefrau hat oder auch in der Praxis als mithelfende MFA, also medizinische Fachangestellte, das ist eine aussterbende Rate. Der Nachwuchs im hausärztlichen Bereich ist zu 70% weiblich und möchte in Teilzeit arbeiten. Also nicht nur die Frauen, auch die Männer sind heute nicht mehr bereit, so viel in der Praxis zu arbeiten, sondern erwarten, wie in allen anderen Bereichen auch, eine Work-Life-Balance.
Müssen wir dann an dieser Stelle schon die Frage stellen, ist das vielleicht sogar ein Wohlstandsproblem, dass wir nicht genügend Hausärztinnen und Hausärzte haben? Also wir haben ja genug, aber eben die Stunden werden nicht gefüllt.
Die Stunden werden schon gefüllt, sie werden nur nicht mehr übererfüllt. Also viele Ärztinnen und Ärzte arbeiten jetzt halt 40 Stunden, nicht mehr 70. Aber da fehlt dann halt, da ist eine Lücke und die muss man irgendwie abdecken.
Das heißt, wir sind faul geworden.
Ich glaube nicht, dass wir faul geworden sind. Wir möchten nur das, was alle anderen Arbeiter auch möchten. Also meine MFAs arbeiten 39,5 Stunden in der Woche. Das muss ich jetzt als Chefin nicht unbedingt. Ich arbeite sicherlich mehr. Das macht mir auch nichts aus, weil ich den besten Job der Welt habe. Aber ich kann nachvollziehen, dass die jungen Leute eben bei 40, 45 Stunden auch für sich so eine Grenze ziehen.
Das heißt, Sie gehören noch zu so einem Exemplar der aussterbenden Rasse. Davon bräuchten wir eigentlich mehr. Die sagen, die Arbeit macht mir so viel Spaß, deswegen arbeite ich auch mehr als die 40 Stunden.
Ich glaube, wir brauchen bessere Rahmenbedingungen. Sie müssen sich vorstellen, trotz dieser fehlenden 1000 Hausarztsitze, die nicht besetzt sind, sind die Hausärzte ja super reglementiert. Also sie können sich als Hausarzt mittlerweile wieder fast überall niederlassen. Das war nicht immer so. 1993 hat man eine Zulassungsbeschränkung eingeführt, weil zu viele Hausärzte da waren. Man hat das dann Bedarfsplanung genannt, wobei die Bedarfsplanung nicht den Bedarf geplant hat, sondern einfach ein zu viel an Ärzten verhindern sollte. Jetzt haben wir diese Bedarfsplanung. Die Bevölkerung wird älter, wird kränker und diese Bedarfsplanung muss sich dann halt auch anpassen. Aber nur weil wir jetzt sagen, da können Ärzte hinkommen, sind die ja nicht auf einmal da.
Gesundheit ist keine All-Inclusive-Dienstleistung des Staates. Gehen Sie da mit?
Nein. Also ich denke, Gesundheit ist eine All-Inclusive-Dienstleistung des Staates insofern, dass jeder das bekommt, was er braucht. Wenn man All-Inclusive als das nimmt, als jeder kriegt das, was er wünscht, dann muss man das einschränken. Aber der Staat muss natürlich im sozialen Sicherungssystem dafür sorgen, dass jeder Zugang zur Gesundheitsversorgung hat, wenn er sie braucht.
Ja, dieser Satz stammt vom CDU-Fachpolitiker Hendrik Streeck, kennen ja viele noch als Virologen. Er hat vorgeschlagen, dass es eine Selbstbeteiligung von Patientinnen und Patienten geben sollte, Bagatellbesuche zu reduzieren. Bagatellbesuche, gibt es die?
Da muss man sich ja erstmal fragen, was ist eine Bagatelle? Also es gibt natürlich Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Fußpilz, Ähnliches, wo Patienten zu uns kommen. Also sowas gibt es, aber ist es für den Patienten eine Bagatelle oder braucht er Hilfe? Ich bin der Meinung, dass Menschen, die zum Arzt gehen wollen, zum Hausarzt ein Anliegen haben, dem müssen wir uns annehmen, darum müssen wir uns kümmern. Wir sollten uns vielleicht eher fragen, muss das immer alles zum Arzt in der Praxis oder kann sich da auch eine geschulte Fachkraft drum kümmern? Also was muss alles der Arzt selber machen? Und wo kann der Arzt sich mit Hilfe seines gut geschulten Praxisteams Zeit für die komplexen kranken Patienten schaffen?
Was halten Sie denn von dem Vorschlag von Hendrik Streeck als Steuerungselement?
Da halten wir im Verband nichts davon. Wir wissen, dass gerade Menschen mit niedriger Gesundheitskompetenz, die ja auch häufig geringere Einkommen haben, weniger Bildung, dass die besonders häufig zum Arzt gehen und die wären ja dann besonders häufig von der Zuzahlung betroffen. Und ich glaube, wir müssen den Menschen Gesundheitskompetenz beibringen, nicht einfach sagen, du warst hier jetzt unberechtigt, du musst jetzt dafür bezahlen.
Es könnte ja auch eine Aufklärung sein im Rahmen dessen. Kennen Sie vielleicht Patientinnen und Patienten, die so eine Vollkasko-Mentalität des Gesundheitssystems dann nutzen?
Also kennen tut jeder Hausarzt Menschen, die dann halt überall hingehen, auch sich mehrere Meinungen zu einem Thema einholen, bis sie das hören, was sie gerne hören wollen. Aber das ist nicht die Mehrheit der Patienten.
Um diese mag es ja vielleicht auch gehen. Auch da wäre ja vielleicht eine Möglichkeit zu gucken, wenn man die schon mal raus hätte, wären die Praxen nicht so übervoll. Manchmal muss man monatelang dann auf Termine warten.
Ich glaube, dass wir andere Möglichkeiten haben, die Patienten zur richtigen Zeit in die richtige Behandlungsebene zum richtigen Behandler zu lenken, zu steuern.
Welche?
Da gibt es verschiedenste, also zum Beispiel, wenn wir in andere Länder gucken, über den Tellerrand Deutschlands hinaus, haben die meisten Länder ein sogenanntes Primärarztsystem. Das heißt, der Patient wendet sich mit allem erstmal an seine primärversorgende Praxis. Das ist in der Regel die Hausarztpraxis, wo verschiedene Gesundheitsberufe im Team zusammenarbeiten.
Aber in anderen Ländern sind auch Selbstbeteiligungen beispielsweise üblich. Und wenn wir mal auf andere Länder schauen, die Sie gerade erwähnen, in Dänemark gehen die Menschen im Schnitt 4-mal, in Frankreich 5-mal pro Jahr zum Arzt. In Deutschland, wissen Sie es?
Fast 10-mal.
Mhm. Also da scheint ja irgendwie ein Ungleichgewicht entstanden zu sein.
Genau, weil wir in Deutschland, wir können es einfach. Es gibt niemanden, der einen steuert. Wir haben einen freien Zugang zu sämtlichen Ärzten, also zum Hausarzt oder zum Facharzt. Viele Menschen gehen mit Ohrenschmerzen zum HNO-Arzt, weil sie nicht wissen, dass auch der Hausarzt die Ohrenschmerzen behandeln kann. Ich hatte eine Patientin, die vor 2-3 Wochen bei mir war, mit Schmerzen in der Brust. Die hat mir erzählt, sie war beim Kardiologen und der hat einen Herzultraschall gemacht und hat jetzt ihr im Januar nochmal einen Termin für ein Belastungs-EKG gegeben. Wenn Sie sich mit der Patientin unterhalten, eine Anamnese erheben und sie untersuchen, dann wird schon von vornherein völlig klar, dass sie erstmals gar kein Risiko für eine Herzerkrankung hat und zum Zweiten ihre Symptome auch überhaupt gar nicht typisch für eine Herzerkrankung sind. Warum geht sie jetzt also zum Herzspezialisten und blockiert dort 2 Termine für jemand anders, der den Termin vielleicht dringend bräuchte und ihn nicht kriegt? Da sind wir wieder beim Thema, dass es keine Termine bei Fachärzten gibt.
Da könnte ja vielleicht dann Geld wirklich ein Steuerungselement sein. Wenn man sagt, ja, ich muss dann aber zahlen, dann gehe ich vielleicht erst zur Hausärztin und gehe nicht gleich zum Spezialisten.
Ich glaube, dass das Geld nicht alleine steuert. Wir hatten ja mal eine Praxisgebühr. Wenn man die einmal entrichtet hat, dann haben wir den Eindruck gehabt, dass viele Patienten, die bei uns bezahlt haben und dann besonders viele Überweisungen zu besonders vielen Fachärzten bestellt haben. Weil wenn man ja nun schon mal 10 Euro Eintrittsgebühr bezahlt hat, dann kann man ja da und da und da noch hingehen. Das war dann so ein bisschen so eine All-Inclusive-Mentalität. Wenn ich schon bezahlt habe, nehme ich auch noch mal den Kardiologen und den Orthopäden und alle möglichen anderen mit. Dann also habe ich dieses Quartal alle abgearbeitet.
Was war denn für Sie der Grund, Allgemeinmedizinerin zu werden? Sie haben eben mal gesagt, für Sie der beste Job der Welt. Warum?
Tatsächlich bin ich da hingekommen wie die Jungfrau zum Kind. Mir ging es so, dass ich im Studium das Fach Allgemeinmedizin gar nicht als Fach wahrgenommen habe. Ich glaube, das ist übrigens auch ein Problem, warum wir zu wenig Hausärzte haben. Ich habe in Heidelberg Medizin studiert, 1996 bis Anfang der 2000er. Und dann wurde in den Vorlesungen gesagt, wenn Ihnen nichts Besseres einfällt, werden Sie Hausarzt. Oder das muss sogar der Hausarzt in Buxtehude wissen. Natürlich, weil da gibt es nur den Hausarzt und sonst niemanden. Da ist man nicht mitten in Stuttgart mit ganz vielen Fachrichtungen. Also da müssen wir mal ran, dass man...
Hat also mit Image zu tun.
Das hat was mit Image zu tun. Das hat eben damit zu tun, dass man auch die Allgemeinmedizin, die Facharztrichtung Allgemeinmedizin ins Studium schon gleich verankert, und zwar von Anfang bis zum Ende. Da gab es den Masterplan 2020, wir sind jetzt im Jahr 2025, umgesetzt ist er immer noch nicht. Das wäre schon mal sehr hilfreich, wenn wir den Studierenden von Beginn an den Blick auf den gesamten Menschen zeigen würden. Nicht nur das Organ Lunge, das Organ Magen, das Organ Herz. Der Mensch ist ja mehr als die Summe seiner Organe. Ja, und für mich war es so, dass ich eigentlich immer was ganz anderes machen wollte. Ich wollte immer Gynäkologie machen, habe aber im praktischen Jahr festgestellt, da ist man sehr auf einzelne Organe beschränkt, und konnte mich dann im praktischen Jahr mit der inneren Medizin gut anfreunden und bin ins Krankenhaus in die Innere. Und dort habe ich gemerkt, dass mir dieses kurze Kümmern um den Patienten, dann ist er entlassen, das war mir zu wenig. Ich wollte mehr wissen über den Patienten. Ich wollte wissen, wie lebt der, was hat er für soziale Verhältnisse. Ich wollte ihn einfach über Jahre begleiten und bin dann von einer Kollegin angesprochen worden, ob ich nicht zu ihr in die Praxis kommen wollte. Und ich hatte damals zwei kleine Kinder, da war das mit dem Krankenhaus sowieso schwierig in der Arbeitszeit. Und dann habe ich das gemacht. Ich habe gedacht, schlimmer kann es nicht werden. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens.
Ja, und bei Hausärztinnen und Hausärzten ist es ja so, dass sie die Patienten wirklich, wie Sie gerade ansprechen, auch über Jahre kennen und dass da auch eine enge Bindung entsteht, also dass sie wirklich auch den Körper am besten einschätzen können.
Genau, es gehört ja zum Körper auch immer eine Psyche dazu, und Hausarztmedizin ist Beziehungsmedizin. Wir bauen in unserem Praxisteam, also nicht nur der Arzt, sondern auch meine Mitarbeiterin, ja eine Beziehung zum Patienten auf. Wir kennen ihn über viele Jahre, wir begleiten ihn, das nennen wir Continuity of Care. Wir begleiten ihn im Prinzip, sagen wir, von der Wiege bis zur Bahre. Also wir behandeln die ganz Kleinen und die ganz Alten bis ans Lebensende. Und dadurch wissen wir sehr viel über die Patienten und können ihre Symptome auch ganz anders einschätzen.
Nur haben wir jetzt den Mangel, wenn heute ein Hausarzt in Ruhestand geht, dann braucht man 2 bis 3 Ärzte, um auf die geleisteten Arbeitsstunden zu kommen. Also das Problem muss man irgendwie in den Griff bekommen. Wie kann also der Hausarztjob attraktiver werden?
Zum einen hatten wir gesagt, schon im Medizinstudium verankern im Studium und zeigen, wie schön dieser Job ist, sich um den Patienten als Menschen zu kümmern, nicht nur um eins seiner Organe. Und zum anderen, wenn wir in Länder gucken, Sie hatten Dänemark erwähnt, wo es mehr Hausärzte gibt, dann landen wir immer da, wo es eine Primärarztversorgung gibt. Sprich, wo der Patient eine Begleitung durch den Dschungel des Gesundheitswesens hat. Wir haben ja ein sehr hochkomplexes, manch einer weiß gar nicht, an wen er sich wenden soll. Also wir brauchen sozusagen so einen Primary Care Support. Wir müssen den Patienten supporten. Wenn Sie jetzt zum Beispiel mit Brustschmerzen kommen, wie sollen Sie wissen, ist es ein Herzproblem, ist es von der Lunge, ist es vielleicht eine Speiseröhrenentzündung, kommt zum Muskel-Skelett-Apparat, wenn mein Auto nicht anspringt, kaufe ich mir ja auch nicht auf Verdacht einen neuen Motor, sondern frage in der Werkstatt, was denn nun kaputt ist. Und wenn wir die Patienten begleiten durch diesen Dschungel, sie in die richtige Ebene der Versorgung, in die richtige Praxis zum richtigen Behandler, auch mit der richtigen Dringlichkeit steuern, dass eben jemand, der jetzt kein dringendes Herzproblem, einem mit dringendem Problem den Termin quasi nicht wegnimmt, in Anführungszeichen, dann kommen wir auch mit mehr Ärzten weiter. Und wir müssen einfach, das habe ich vorhin schon mal gesagt, mehr auch die Arbeit im Team sehen.
Die Landarztquote ist ein Versuch, Ärzte aufs Land zu locken. Wie funktioniert die Landarztquote?
Im Moment ist die Landarztquote so, dass das Land Baden-Württemberg 75 Studienplätze der Medizin an ausgewählte Bewerber vergibt, die sich verpflichten, nach der Ausbildung ein paar Jahre im ländlichen Bereich zu arbeiten.
Und es gab wohl jetzt Bewerbungen auf diese 75 Studienplätze, die es gibt, von 356. Also das heißt, die Nachfrage scheint dann sehr groß zu sein.
Ja, die Nachfrage ist gegeben. Und das Problem ist nur, wenn Sie jetzt einen Medizinstudienplatz vergeben, dann ist da ja erst in 12 Jahren ein fertiger Hausarzt am Ende, der aufs Land gehen kann. Wir brauchen aber Lösungen, die jetzt in den nächsten 2-3 Jahren greifen. Langfristig kann man das machen, das befürworte ich auch, aber wir brauchen auch andere Maßnahmen, die schneller greifen.
Es sind ja sowieso wahrscheinlich verschiedene Maßnahmen, die gebraucht werden. Nicht nur eine Maßnahme hilft. Was wäre gerade eine praktische Maßnahme, um die Landärzte wirklich dann auch die freien Stellen zu besetzen?
Eine praktische Maßnahme wäre zum Beispiel die Förderung eines Primärarztsystems, weil wir wissen aus Ländern, in denen das gibt, wie Dänemark, wenn die Rolle der Hausärzte im System gestärkt wird, dann werden auch mehr Medizinstudierende, Fachärzte für Allgemeinmedizin oder Hausärzte. Jetzt kann man natürlich wieder sagen, wie soll das gehen? Es sind doch eh zu wenige. Das ist aber ein Kreislauf, wo sich quasi immer die Katze in den Schwanz beißt und irgendwann müssen wir anfangen, ihn zu durchbrechen. Sonst werden wir keine Lösung finden. Wir haben schon seit vielen, vielen Jahren ein Primärarztsystem, nämlich ein freiwilliges in Deutschland. 10 Millionen nehmen bundesweit dran teil. In Baden-Württemberg nehmen über 3 Millionen teil. Das nennt sich hausarztzentrierte Versorgung und das wird seit 17 Jahren evaluiert. Und es kommt zum Beispiel raus, dass Patienten, die dort teilnehmen, wenn sie chronisch krank sind, weniger Komplikationen haben. Diabetiker haben weniger Erblindungen, haben weniger Amputationen, weniger Schlaganfälle, weniger Herzinfarkte. Insgesamt landen Menschen, die in der hausarztzentrierten Versorgung sind, seltener im Krankenhaus. Und wenn sie dorthin müssen, sind sie kürzer drin und müssen seltener in den Notdienst. Sie haben mehr Impfungen und nehmen mehr Vorsorgeuntersuchungen wahr. Also es ist für die Patienten ein großer Gewinn an Gesundheit und für die Ärzte eine attraktivere Versorgung, weil ich kein Budget habe, sondern jeder Patient, der kommt, der bei mir in die hausarztzentrierte Versorgung eingeschrieben ist, für den bekomme ich auch Geld. Das ist im kassenärztlichen System anders. Da kriege ich ein Budget, was mir zum Schluss das Geld kürzt.
Es melden sich viele SWR1-Hörerinnen und Hörer, die sagen, aber teilweise ist die Wartezeit einfach wirklich richtig lang. Also 3 Stunden warten, bis ich dann endlich drankomme.
Ich glaube, wir müssen anders arbeiten wie vor 50 Jahren. Ich glaube, dass wir Arbeit auch abgeben müssen. Wir kommen aus einer Zeit, aus den 90er Jahren, wo wir nach der Wende sehr viele Ärzte hatten. Das ist jetzt einfach nicht mehr so. Die werden alle älter und werden aufhören. Aber in dieser Zeit, da hat der Arzt alles gemacht. Vom Blut abnehmen, vom Verbandswechsel, einfach alles. Das können wir in Zukunft nicht mehr leisten. Wir haben gut ausgebildetes Gesundheitspersonal, die medizinischen Fachangestellten, die machen heute schon die Blutabnahmen, die messen den Blutdruck, die machen Lungenfunktionsuntersuchungen. Wir haben Zusatzqualifikationen zur Vera, das ist die Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis. Die kann zum Beispiel auch Hausbesuche machen, Impfungen durchführen. Und der nächste Schritt ist quasi, dass wir auch akademisiertes, nichtärztliches Personal in den Praxen beschäftigen, wie zum Beispiel den Physician Assistant, den PA, das ist der Arztassistent. Der ist in anderen Ländern wie Amerika oder England schon sehr lange bekannt und kann den Arzt von Routineuntersuchungen entlasten. Und wenn wir dann auch noch mehr Digitalisierungstools wie Online-Terminkalender, einen automatischen Patienten-Check-in, wo ich wie bei IKEA das Billigregal aufbauen, quasi in der Praxis selber meine Karte in den Automaten stecke und mich ins Wartezimmer setze, dann entlaste ich schon mal den Empfang, dann geht's da schneller. Es gibt also viele digitale Tools, die die Abläufe in der Praxis beschleunigen können, sodass man mehr Zeit hat, sich mit den Patienten zu beschäftigen.
Die Aufregung ist groß über die provozierende Frage, dass früher ja 70 Stunden gearbeitet wurde, das normal war, heute 40. Ob es an unserer Gesellschaft womöglich liegt, die Wohlstand gewohnt ist und vielleicht zu faul geworden ist. Petra aus Graf aus Albstadt schreibt oder Martina von Lieres aus Vogt sagt, ich bin entsetzt über so eine Frage. Ja, unbequeme Fragen zu stellen, das ist unser Job. Und Susanne Bublitz, Mehrarbeit scheint also nicht die Lösung zu sein. Inwiefern hat sich unsere Gesellschaft da verändert?
Ich glaube, unsere Gesellschaft hat sich in diesem Bereich durch alle Berufe verändert. Ich bin da auch absolut bei den Hörerinnen. Wir können von niemandem fordern, 70 Stunden in der Woche zu arbeiten. Ich glaube aber, also ich persönlich kann mit dem Begriff Work-Life-Balance nicht so viel anfangen, weil ich meinen Job unheimlich gerne mache, weil ich ihn als sinnstiftend empfinde und Freude bei der Arbeit habe. Für mich wäre es eine Life-Life-Balance. Ich denke immer, wenn ich das so strikt trennen muss, dann habe ich vielleicht bei der Berufswahl was falsch gemacht. Aber ich glaube auch, dass man nach 70 Stunden nicht mehr vernünftig medizinisch tätig sein kann. Deswegen 40 Stunden ist völlig okay, weil ich glaube, 40 Stunden konzentriertes Arbeiten, da kommt viel mehr bei rum, als wenn ich 70 Stunden so vor mich hinwerkel und vielleicht nicht mehr konzentriert bei der Arbeit bin.
Das heißt, die früher haben ihren Job schlecht gemacht, die 70 Stunden gearbeitet haben?
Die haben ja 70 Stunden nicht am Patienten gearbeitet, aber die haben auch sehr viel Zeit mit Abrechnung und anderen Dingen noch verbracht.
Auf wie viele Stunden kommen Sie?
Ich komme auf mehr als 40, aber ich habe die luxuriöse Situation, dass ich meine beiden Jobs als Hausärztin und als Vorsitzende des Verbandes als Hobby empfinde und das so sehr gerne mache.
Ja, also das ist vielleicht auch ein Ansatz, wer mit Leidenschaft dabei ist, der guckt vielleicht gar nicht so auf die Uhr, kann das sein?
So geht es zumindest mir, weil ich ja immer denke, das will ich noch machen. Ich denke nicht, das muss ich machen, sondern das will ich noch machen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir anders arbeiten müssen in Zukunft. Wir haben ja schon drüber gesprochen, mehr Team, mehr Digitalisierung, mehr vielleicht auch hybride Lösungen mit Telemedizin, weniger Bürokratie. Wir müssen ganz, ganz viel Bürokratie abbauen, Dinge, die wir nicht brauchen. Zum Beispiel, warum muss ich jeden Patienten im System für ein Folgerezept jedes Quartal sehen. Da gibt es Dinge, wo wir wirklich ganz viel Bürokratie abbauen können, wo wir dann auch strukturiert effizienter arbeiten.
Bürokratieabbau, an den Strukturen arbeiten. Es kommen auch Vorschläge von den SWR1-Hörerinnen und Hörern. Aus Chiemingen schreibt uns zum Beispiel Christian Brossmann und sagt ja, weitere wichtige Schritte, um den Beruf attraktiv zu gestalten, wären zum Beispiel Abbau des bürokratischen Wasserkopfs im Umfeld, also Abschaffung der Landesärztekammern und der Kassenärztlichen Vereinigung zugunsten einer zentralen Organisation. Wäre so etwas denkbar?
Denkbar ist vieles, da wüsste ich jetzt aber nicht, wie das mich entlastet. Also ich würde mir bürokratische Entlastung in der Praxis wünschen, zum Beispiel die Chronikerbescheinigung. Ein Patient muss ja 2% seines Einkommens jährlich an Zuzahlungen leisten, ist er chronisch krank nur 1%. Alle 2 Jahre muss ich dafür eine Chronikerbescheinigung ausstellen. Warum? Die Krankenkassen kriegen jedes Quartal Diagnosen und Rezeptdaten übermittelt. Die wissen, wenn jemand chronisch krank ist. Das ist ein in meinen Augen völlig überflüssiges Formular, was in der Praxis Arbeitszeit bindet. Das kann schlicht weg.
Und dieses Formular könnte im Grunde von heute auf morgen abgeschafft werden. Wäre das machbar?
Das sehe ich überhaupt gar kein Problem. Da verschlechtert sich nichts. Da geht keine Information verloren. Und dann haben wir Zeit, Entlastung für andere Dinge.
Wer hat also Interesse, dass dieses Formular bleibt?
Ich nicht.
Ja, aber das sind dann womöglich die Krankenkassen und die kassenärztlichen Vereinigungen,
die Krankenkassen kriegen ja diese Diagnosedaten und sehen auch, ob ein Rezept ausgestellt wurde. Vielleicht müssen die dann einfach mal in ihrer Datenbank schauen. Vielleicht hängen die an diesem Muster. Wir tun es als Ärzte mit Sicherheit nicht.
Was für Beispiele erleben Sie denn in Ihrem täglichen Geschäft?
Also ich hatte einmal eine Patientin bei mir in der Sprechstunde, die war gerade 18 geworden und es hat mich sehr beeindruckt. Sie war vorher sehr häufig mit ihrer Mama da, weil die Mama auch sehr unsicher war, wenn das Mädchen Fieber hatte oder Erbrechen. Dann kam sie und wollte sich gerne rückversichern, dass es nichts Gefährliches ist. Und die 18-Jährige kam dann das erste Mal allein und platzierte sich mit Block und Stift vor mir auf mir. Gegenüber am Schreibtisch und sagt, Frau Doktor, wann muss ich denn wirklich zum Arzt gehen? Und da habe ich gedacht, so, jetzt tut's mir leid, jetzt müssen wir halt ein bisschen länger sprechen. Da muss man jetzt halt warten. Ich halte das für eine ganz, ganz, ganz wichtige Frage, weil es die Gesundheitskompetenz stärkt. Wann ist was gefährlich? Welches Symptom kann ich haben, was auf was Gefährliches hindeutet und was ist vielleicht etwas, was von alleine wieder weggeht, durch Abwarten.
Wie lässt sich die Gesundheitskompetenz stärken?
Also es gibt zum einen natürlich im direkten Gespräch. Wir haben zum Beispiel viele Mütter mit Kleinkindern. Wenn das Kind Fieber hat, macht man sich sehr viele Sorgen und versucht sofort beim Arzt einen Termin zu bekommen. Dabei ist es sehr häufig, dass Kinder im Rahmen von Virusinfekten, die sie einfach in den ersten Lebensjahren durchmachen, Fieber haben, sodass man, solange das Kind ausreichend trinkt und wach und vital ist, eigentlich keinen Arzt braucht, die ersten 2-3 Tage. Das kann man den Patienten natürlich im Gespräch sagen. Es gibt aber auch zunehmend digitale Tools, die so spielerisch dem Patienten ein bisschen Gesundheitskompetenz vermitteln. Und dieses Gesundheitskompetenz vermitteln, das ist Teil unseres Happy-Konzeptes.
Ja, und das Happy-Konzept, das ist ja auch ein Konzept, was dann auch Nicht-Akademiker mit einbezieht. Also da wirklich auch vermehrt in die Breite zu gehen. Vielleicht können Sie das nochmal kurz erläutern.
Genau, im Happy-Konzept, das wir im Verband entwickelt haben, als modernes Konzept für die Patientenversorgung, wo wir auch die Bedürfnisse der jüngeren Generation an Ärzten adressieren, nämlich in Anstellung zu arbeiten. Das hat, ich sag mal, 4 Happy-DNA-Punkte, so nennen wir das. Das ist zum einen mal die Delegation an nichtärztliches, akademisiertes Personal wie PAs, also die Physician Assistants oder andere Gesundheitsberufe. Da gibt es mittlerweile ganz, ganz viele, die die Tätigkeit der Ärzte entlasten können. Da gehört Digitalisierung dazu, nämlich dass ich dem Patienten smarte Tools auch anbiete, zum Beispiel, um mit mir zu kommunizieren über einen Messenger oder ein Online-Terminbuchungstool, dass ich mir relativ einfach, ohne in der Warteschlange zu hängen, einen Termin buchen kann. Da gibt es automatisierte Telefonassistenten, wo ich nicht ewig in der Warteschleife hänge. Da gehören Recall-Systeme für Vorsorgeuntersuchungen dazu. Da gehört eine Patientenzentrierung dazu, dass ich auch Patienten in den Mittelpunkt ihrer Behandlung stelle, dass ich sie frage, wie fühlst du dich denn wahrgenommen? Also jetzt nicht, wie gut bist du denn behandelt, weil ich finde das immer schwierig zu bewerten. Schauen Sie, bei grippalen Infekten, früher hat der Volksmund gesagt, dauert mit Arzt 7 Tage, ohne Arzt eine Woche. Da kann ich nichts bessern. Ja. Aber ich kann es dem Patienten erklären. Warum dauert es eine Woche? Was kommt auf ihn zu? Was kann er selber tun? Und darum geht es, dass wir Patienten auch befragen, wie fühlt er sich wahrgenommen? Wie ist mit ihm kommuniziert worden? Weil zum Beispiel 75% der Medikamente, die wir verordnen, werden nur genommen. Das heißt, 25 landen im Mülleimer, können nicht wirken, sind unnötig verordnet. Und wenn ich so eine Reflexion als Praxisteam habe, wie nimmt der Patient seine Behandlung wahr, dann kann ich vielleicht hier eine Verbesserung erreichen.
Denn fast 1000 Hausärztinnen und Hausärzte fehlen im Land. Sie haben jetzt heute Vormittag im Verlauf der Sendung Dänemark öfter mal erwähnt. Ist das so das Vorbild?
Ich denke schon. In Dänemark hat man schon das umgesetzt, was sich jetzt die Koalition selber als Regierungsauftrag gegeben hat, nämlich ein Primärarztsystem. Das heißt, man geht mit allem Anliegen erstmal zum Hausarzt und der begleitet einem dann im System. Wir haben das ja auch schon in Baden-Württemberg mit über 3,2 Millionen Patienten, die freiwillig an dem Primärarztsystem teilnehmen, nämlich der hausarztzentrierten Versorgung. Und ich glaube, da geht die Regierung in die richtige Richtung.
Da kommt es dann immer darauf an, dass dann auch Patientinnen und Patienten darüber Bescheid wissen. Da ist die Aufklärung wichtig, ne?
Genau, die Aufklärung ist immer wichtig, damit man einfach in diesem dschungelhaften System weiß, an wen wende ich mich. Und da ist es am einfachsten, das ist immer eine Anlaufstelle.
An wen wendet man sich heutzutage? Meistens ist das Handy in der Tasche und dann guckt man erstmal im Internet. Wie gehen Sie damit um, wenn Patientinnen und Patienten kommen und sagen, ich habe da im Internet das und das rausgefunden?
Ich finde es generell gut. Also ich persönlich. Ich weiß, dass viele Kollegen das nicht so sehen, weil ich finde immer, wenn einer kommt und mal gegoogelt hat, den kann man da abholen, wo er steht. Also nehmen Sie Kopfschmerzen. Wenn Sie Kopfschmerzen bei Google eingeben, kommt immer Hirntumor raus. Und dann habe ich natürlich Riesensorge, dass ich einen Hirntumor habe. Und dann muss ich da natürlich drüber sprechen können, weil das ist ja eine sehr, sehr seltene Diagnose. Und ich google oft gemeinsam mit meinen Patienten. Es gibt viele tolle Bilder im Internet, wie sie den Leuten dann erklären können, was macht ein Hirntumor, welche Symptome wären außer Kopfschmerzen zu erwarten. Also warum ist das jetzt nicht meine Verdachtsdiagnose? Ich finde, man kann, wenn man gezielt gemeinsam das Internet nutzt, ganz viel erreichen.
Das heißt, dann weiß ich auch fürs nächste Mal, wie ich dann vielleicht besser auch etwas herausfinden kann oder nicht nur von einer Diagnose dann gleich schockiert bin.
Genau, oder ich weiß zumindest, dass es sich selten lohnt, von einer Diagnose, die ich im Internet finde, schockiert zu sein, sondern das erstmal mit jemandem zu besprechen, der sich damit auskennt.
Sie haben gesagt, da gibt es so viele tolle Bilder. Ein Bild haben Sie jetzt vor sich liegen. Vielleicht können Sie das mal, im Radio sieht man so schlecht, vielleicht können Sie das einfach mal erläutern.
Ja, genau. Also so erkläre ich immer meinen Patienten die hausarztzentrierte Versorgung und warum das sinnvoll ist. Die Facharztausbildung ist immer in einem Bereich sehr speziell. Auf meinem Bild gibt es den Kardiologen, den Gastroenterologen, den Orthopäden, den Augenarzt, den Psychiater. Und die haben alle eine Ausbildung, die umfasst die Basis ihres Faches, aber halt ihres Faches und gehen dann ins sehr Spezielle. Der Facharzt für Allgemeinmedizin, der hat eine generalistische Ausbildung, nennen wir das. Die geht über alle Fächer. Das heißt, der macht einen Teil in der inneren Medizin im Krankenhaus, der macht in der Hausarztpraxis eine Ausbildung und den Rest darf er wählen. Dadurch kann er eben viele Fächer abdecken. Und auch in der Facharztprüfung sind diese Fächer, die es so gibt als Facharztrichtung in der Basisversorgung, alle abgedeckt. Deswegen können Sie auch mit Rücken- oder Knieschmerzen oder Herzbeschwerden auch zum Hausarzt gehen. Und 80% aller Beratungsanlässe, die bei uns in der Praxis ankommen, wir sprechen von Beratungsanlässen, weil der Patient kommt ja nicht und sagt, ich habe Herzschwäche, sondern der sagt, ich habe Atemnot zum Beispiel. Also die Beratungsanlässe können wir zu 80% abschließend behandeln, sodass der Patient gar nicht weiter muss.
Wir haben gerade eben darüber gesprochen, dass Sie ganz gerne sich mit Ihren Patientinnen und Patienten hinsetzen und im Internet nachschauen. Und es kann dann ja auch schon mal, wenn jemand das zu Hause macht, was ganz Besonderes passieren. Da haben Sie noch eine Geschichte.
Genau, also einmal kam eine junge Frau zu mir, die hatte gegoogelt. Sie hatte Probleme mit dem Wasserlassen, musste sehr häufig und sie hat gegoogelt und hat festgestellt, dass das typisch ist für eine Prostatavergrößerung und wollte gerne eine Überweisung zum Urologen. Wir konnten dann zusammen feststellen, dass Frauen halt keine Prostata haben, sondern dass das Ganze einfach eine Blasenentzündung war und konnten die auch gleich behandeln, sodass das Problem dann auch abschließend gelöst war.
Also so wichtig dann auch wieder die Gesundheitsaufklärung.
Genau.
Ja. Noch ein Thema, was immer wieder zu hören ist, dass die Notaufnahmen einfach komplett überlaufen sind. Haben Sie da eine Idee, wie man das in den Griff kriegen könnte?
Auch da könnten wir in andere Länder gucken. In der Schweiz zum Beispiel muss man ja durch ein telefonisches Triage-System, wo eingeschätzt wird, wie dringend ist man wirklich. Generell gehen Menschen ja in die Notaufnahme, weil sie ein Anliegen haben. Sie haben Angst, schwer krank zu sein, können ihr Anliegen selber nicht einschätzen. Und ich glaube, die meisten Menschen wollen einfach nur wissen, ist es gefährlich, ist es nicht gefährlich. Und da könnte man sich sicherlich auch eine digitale Lösung vorstellen oder eine vorgeschaltete Triagierung durch medizinisches Personal, was sagt, du gehst in die Notfallaufnahme, du gehst in den Bereitschaftsdienst, bei dir reicht es, wenn du am Montag zu deinem Hausarzt gehst. Auch da können wir sicherlich Lösungen finden. Auch da ist ja das Gesundheitsministerium dran.
Sie sind jetzt engagiert im Verband der Hausärztinnen und Hausärzte. Jetzt kennt jeder so die Arbeit einer Hausärztin, aber nicht aus dem Verband. Was ist da Ihre, ja, ich sag mal, was nimmt da die meiste Zeit in Anspruch?
Also im Verband ist so unsere Aufgabe, die Rahmenbedingungen für die hausärztliche Versorgung zu verbessern und für mehr Nachwuchs zu sorgen. Meine Aufgabe sind so Termine wie heute. Ich gucke nachher, dass ich schnellstmöglichst nach Berlin komme. Da haben wir jetzt Donnerstag und Freitag die Delegiertenversammlung des Bundesverbandes. Und ansonsten in Baden-Württemberg bin ich zuständig für den Nachwuchs. Wir haben da eine ganz tolle Sache initiiert, die sogenannte First Five Academy. Wir wissen, dass die jungen Ärztinnen und Ärzte für Allgemeinmedizin in den ersten 5 Jahren nach der Facharztprüfung sich entscheiden, wie geht's weiter, wo bleibe ich? Und die nehmen wir so ein bisschen an die Hand mit dem Ziel, die auch so in die Niederlassung zu steuern. Und eine Geschichte gefällt mir ganz besonders gut aus unserer ersten Kohorte, die wir im April diesen Jahres nach 2 Jahren verabschiedet haben, hat spontan bei dem Hausärztinnen- und Hausärztetag eine Kollegin eine Rede gehalten und hat gesagt, als sie da reingekommen ist, dachte sie, sie arbeitet immer angestellt. Und jetzt hat sie gerade zum 1. April eine Praxis übernommen. Und ja, das war quasi die positive Begleitung durch die First Five Academy.
Ja, und es kommt auch große Beteiligung von den SWR1-Hörerinnen und Hörern. Vielen Dank erstmal, was hier alles reinkommt. Aus Liechtenstein Unterhausen schreibt uns zum Beispiel gerade Siegfried und sagt, nächstes Jahr werde ich 60. Ich bin noch nie ohne Überweisung vom Hausarzt zum Facharzt gegangen, ausgenommen Zahnarzt. Mein Hausarzt ist mein Gesundheitslotse.
Genau, das finde ich, das ist doch total richtig, es so zu machen.
Dann sage ich herzlichen Dank für Ihren Besuch heute Vormittag in SWR1 Leute, Susanne Bublitz.
Ich danke Ihnen, es hat sehr viel Spaß gemacht.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.